Hallo und herzlich willkommen. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir sprechen über spirituelle Erfahrungen und alles ist Bewusstsein. Wir sind Seele, die hier einen menschlichen Körper hat und sich dieses Leben erschaffen hat. Wir sind Frequenz, wir sind Schwingung, wir sind Klang. Jeden Moment schicken wir etwas aus, wir senden und wir empfangen. Wir senden aus, was wir sind. Wenn wir einem Menschen gegenübertreten und wirklich gut einspüren, wissen wir alles über diesen Menschen. Wir erspüren ihn. Ich erinnere mich noch, wie ich habe mal eine Weile Tango getanzt und da habe ich ich habe auch ein Buch darüber geschrieben und da habe ich einen Mann gefragt, ob es ihm denn wichtig ist, ob seine Partnerin schön ist oder nicht. Und dann sagt er, ob sie schön ist, das ist mir egal, weil ich sehe sie nicht, aber ich erspüre sie. Und dieses Erspüren, das ist das, was uns ausmacht. Als Schwingung, als Klang, als Bewegung zeigen wir uns und geben wir uns zu erkennen. Und diesen Klang, den können wir verändern. Also das heißt, wir können entweder so schwingen, es gibt genügend Leute, die das tun, oder wir können harmonisch schwingen. Das ist so, wenn wir jemanden begegnen, der ruhig ist, der entspannt ist, werden wir automatisch ruhiger. Da gibt es etwas, wir fühlen uns wohler darin, denn wir wissen, diese Schwingung ist stabil. Und das ist, was uns fasziniert. Es ist stabil. Als Seele in diesem menschlichen Körper gibt es, wenn wir geboren werden, einen bestimmten Vorhang. Und wir wollen ein menschliches Leben leben. Dazu ist es gut, wenn wir nicht zu viel über unser Wissen wissen. Das heißt, je länger wir leben, desto mehr vergessen wir meistens. Also Kinder, wenn sie geboren werden und dann schon sprechen können, werden sie uns bestimmte Geschichten erzählen von Dingen, die sie sehen, von Engeln, die sie sehen zum Beispiel, von früheren Leben, an die sie plötzlich erinnern. Das ist wie, als wenn der Vorhang plötzlich mal aufgeht und dann geht er wieder zu. Der kann nicht die ganze Zeit auf sein, weil wenn er die ganze Zeit aufgeht, könnten wir dieses Leben hier nicht richtig genießen, weil wir dauernd alles erleben würden. Sondern er geht ab und zu auf. Und das sind die Momente, wo wir das Gefühl haben, da waren wir schon mal oder die Person kenne ich oder da erspüre ich mich als zu Hause. Wir fahren manchmal in irgendeine Reise und kommen in irgendein Land und plötzlich merken wir, oh Gott, ist das schön hier. Oder ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal gemalt habe. Stand ich da an der Leinwand und hielt die Hand an der Leinwand und mit der anderen Hand den Pinsel und wusste, das weiß ich. Diese Geste kenne ich. Das habe ich richtig tief in mir erspürt. Viel wird uns als Kind ausgeredet. Viel wird uns gesagt, dass das nicht stimmt und es wird auch nicht viel darüber gesprochen. Deshalb möchte ich in diesem Modul um ein paar Dinge besprechen, die einfach vorkommen. Das ist nicht zwangsläufig gleich für alle. Unsere Intuition ist einzigartig und unsere spirituellen Erlebnisse sind einzigartig. Sondern ich erzähle ein paar Beispiele von mir, ein paar Erlebnisse von mir, nicht damit du das vergleichst oder sagst, warum habe ich das nicht? Ich erzähle dir Erlebnisse, falls du sowas Ähnliches hast, damit du das einordnen kannst und was normal ist. Oft hat man ja das Gefühl, gerade am Anfang dachte ich mir, oh Gott, hoffentlich weisen sie mich nicht ein, weil plötzlich Erlebnisse kamen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Das erste Erlebnis hatte ich, da war ich eine junge Frau und eine Freundin von mir hat sich umgebracht und ich saß am Tisch mit einem Freund und wir prosteten ihr zu, weil sie sehr unglücklich war in diesem Leben. Und in dem Moment, wo wir zuprosteten, fing eine Dekoration, das war so eine Blume in so einer Lampe, in so einer Vase, und hier stand eine Kerze, fing plötzlich zu brennen an. Die waren 40 Zentimeter voneinander entfernt. Das war unglaublich. Also wir wussten beide, oh mein Gott, das war eine Nachricht von ihr. Und standen so ein bisschen erschrocken rum. Dann habe ich so mit Anfang 20 ein paar spirituelle Bücher gelesen, dann, das machen wir immer so ein bisschen mulmig, weil ich mir dachte, nein, ich weiß nicht, ob ich mich damit beschäftigen will. Und dann ist mein Vater gestorben. Wir hatten ein kernsehr enges Verhältnis miteinander. Ich arbeitete damals in Hamburg und bin aufgewacht mitten in der Nacht und wusste, ich bin wach, ich konnte mich aber nicht bewegen. Das ist ein Phänomen, das gibt es häufiger, dass man in völlig klarem Bewusstsein merkt, da passiert irgendwas, aber man ist nicht in der Lage, den Körper in irgendeiner Form zu bewegen. Ich habe dann gemerkt, es kommt jemand, der mich berühren will. Und ich bekam eine schreckliche Angst. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es mein Vater war, der sich verabschiedet hat. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen und war in Panik. Ich habe damals noch geraucht und ich weiß noch, wie ich dann endlich mit Willen meinen Körper hochgekriegt habe und mich gewehrt habe, dass da jemand zu mir kommt. Habe ich nachts neben meinem Bett eine Zigarette geraucht, was ich nie tat, um zu beweisen, dass ich auch wirklich wach war, was ich dann an dieser Zigarette sehen konnte. Kurz danach bin ich nach Hause gefahren, nach München, um zur Beerdigung meines Vaters. Und in dieser Nacht hatte ich ein zweites spirituelles Erlebnis, was mich so schockiert hat, dass ich gesagt habe, damit habe ich alle meine spirituellen Bücher weggeschmissen, weil ich gedacht habe, damit will ich nichts zu tun haben. Da lag ich im Bett und ich weiß noch, dass in der Heizung, wisst ihr, wenn die nicht so entlüftet ist, wenn es so tropft, und da tropfte das so an der Heizung runter. Und ich regte mich noch so innerlich über dieses Tropfen aus. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, als wenn ich von innen aus meinem Körper rausgesaugt wäre und habe mich richtig innen, das erinnere ich mich noch so genau, in den Händen so festgekrallt, ich gehe ja nicht raus, ich gehe ja nicht raus. Ich dachte, ich sterbe. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ich dachte, was? Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit tun sollte. Und halt klammerte mich so fest. Hielt es aber nicht lange genug durch und habe dann losgelassen und fand mich dann plötzlich irgendwie rausgesaugt wieder, sah Masken und einen Stuhl, einen leeren in einem Zimmer und dann bekam ich so viel Angst, dass ich wieder zurück in den Körper irgendwie kam und ich aufgestanden bin, Licht angemacht habe und dann, wie ich dann wieder später, es war in Hamburg, also wo ich arbeitete, habe ich dann in Hamburg alle spirituellen Bücher weggeschmissen, weil ich gedacht habe, nee, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Damals, das war Mitte der 80er Jahre, wurde über sowas überhaupt nicht gesprochen. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich damit machen sollte. Als ich dann begann, mich um spirituelle Dinge zu kümmern, ging es darum, dass ich eine berufliche Situation hatte, die sehr schwierig war. Und eine Freundin zu mir sagte, sprich doch mal mit Engeln. Und dann habe ich gedacht, das fehlt mir gerade noch. Ich bin schon blond und dachte mir, als Fernsehmoderatorin kannst du den Beruf vergessen. Habe es aber dann trotzdem gemacht, weil sie so glücklich aussah. Und ich habe dann, ich wollte unbedingt Engel sehen, die kamen aber nicht. Ich weiß noch, wie ich dann, ich habe sehr lange meditiert und sehr regelmäßig, dreimal am Tag für jeweils 20 Minuten. Und dann wollte ich mit meinem Engel Kontakt aufnehmen und habe die Augen geschlossen und meditiere so. Und dann sehe ich nach langem, langem Nichts, tagelang im Nichts kommen, plötzlich ein Auge und das war auch noch zu. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kann ja heiter werden. Also das hat lange gedauert, bis sie meine innere Welt sich so entwickelt hat, dass ich, wenn ich meditiere, sehr klare Informationen bekomme. Also wenn du das eine Weile ausprobierst und dich wunderst, warum das noch nicht so klappt, das dauert eine Weile. Also verlass dich darauf, dass das kommt. Das ist ein bisschen wie ein Training, das dauert, bis sich das feintunt. Das kommt. Das kommt auf deine eigene Art und Weise. Meine Art und Weise ist es sehr klar, Bilder zu sehen. Ich höre auch manchmal Sachen. Also vertraue darauf, dass das, was du brauchst, dass das dann auch wirklich so kommt, wie du das brauchst. Ein anderes Erlebnis, was ich hatte, was mich sehr geprägt hat, war ich schon sehr viel aktiver. Da hatte ich gerade meine Ausbildung als Hypnosetherapeutin hinter mir und hatte meine ersten Klienten. Und da hatte ich eine Klientin, die Kim hieß und die lag auf ich hatte so ein Sofa und da war so blaues Blumenmuster drunter. Und da lag sie drauf und wir gingen, damals machte ich noch viele Rückführungen, da ging es um Rückführungen und dann sah ich plötzlich, dass sich ihr Körper auflöste. Und ich konnte dieses Blumenmuster sehen unter diesem Sofa. Und ich dachte mir, bloß nicht blinzeln, weil wenn du einmal blinzelst, ist das weg. Und ich versuchte nicht zu blinzeln, musste ich natürlich doch irgendwann mal und blinzelte, es war immer noch da. Und wir sind durch ihre früheren Leben gegangen und der ganze Körper veränderte sich. Ich sah Kreise, ich sah Bewegungen, ich sah bunte Farben. Also es war unglaublich. Es war hellichter Tag. Ich hatte nicht getrunken oder sonst irgendein Medikament zu mir genommen. Es war unglaublich. Und das ging über eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und wie die Session dann vorbei war, ging der Körper wieder zu, wie so ein Schatzkästchen zuging. Und das war ein enormes Erlebnis für mich. Ich erzähle diese Erlebnisse damit, auch deswegen, ich hatte keine spirituelle Mutter. Ich hatte keinen Vater, der Schamane war. Bei uns in der Familie gibt es keine Kräuterfrau, die zumindest nicht, die ich kenne. Also ich bin so nicht aufgewachsen, ich habe das auch so nicht gelernt. All diese Erlebnisse, die hatte ich ganz wenig, Stück für Stück, immer nur wieder. Da gab es noch einige andere, aber das waren hauptsächliche Erlebnisse, die mir zeigen sollten, dass dieser Vorhang ab und zu aufgeht, die mir zeigen sollten, es gibt noch was anderes, Sabrina, nicht nur dein Körper hier und nicht nur dein Sein. Und dann ging das wieder zu. Das geht deswegen wieder zu, damit wir uns um dieses Leben kümmern und nicht nur immer in so imaginären, nicht, das ist ja nicht imaginär, aber in der nicht in dieser Welt aufhalten. Das ist toll, dass wir das erleben und das hat mir unglaublich gut getan und mich bestätigt in dem, was ich machte. Aber es soll mich nicht ablenken von diesem Leben. Und das ist wirklich wichtig, dass wir uns von diesem Leben nicht ablenken lassen. Spiritualität ist keine Flucht, sondern das ist ein klares Wahrnehmen der jetzigen Situation und des jetzigen Seins. Das Wissen herum, dass wir energetische Frequenz sind, dass wir Klang sind, dass es einfach mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Und da geht es auch schon los. Es geht um unser Gottesbild. Unser Gottesbild. Die meisten von uns sind von dem Gottesbild weg, dass da ein grauhaariger weißer Mann oben steht, der alles sieht und hört und uns dann in die Himmel, Hölle oder Fegefeuer schickt, je nachdem, was wir da gemacht haben, sondern das haben viele von uns schon ein bisschen verändert. Es geht nicht darum, dass ich dir sage, was du glauben sollst, das weißt du schon selber, sondern darum, dass du dir dein Gottesbild anschaust. Und bestimmte Dinge, viele von uns sind in dem christlichen Gottesbild aufgewachsen, selbst das jüdische Gottesbild ist ein Gottesbild, das aus dem Alten Testament natürlich kommt und das Alte Testament auch beschreibt, genauso wie das muslimische ja auch eine, es sind ja alles quasi Cousins und Cousinen, die wir ähnlich aufgewachsen sind. Jetzt ist die Frage, was glaube ich wirklich? Ich habe über lange, lange Jahre, wenn ich bete oder wenn ich eine Zeremonie leite, gesagt Mutter, Vater, Gott. Das war für mich mein Schritt in männlich-weiblich, wobei natürlich wir nur männlich-weiblich brauchen als Mensch, weder Engel noch das, was um uns herum ist, braucht männlich-weiblich. Das brauchen wir halt zu unserer Fortpflanzung, aber sonst ist es auch nicht nötig. Und das, die Frage ist, und die sich natürlich stellt, was glaube ich? Und da ich immer Mutter, Vater, Gott gesagt habe, so als auch andere Leute mitzunehmen, weil ich mache ja auch Workshops, das heißt, ich möchte, dass sich da jeder dazugehörig fühlt, obwohl ich immer dazu sage, sprich dein eigenes Gebet. Und da sind wir auch schon wieder beim Beten. Was ist Beten? Beten bedeutet, ich frage jemanden, der mächtiger ist, weiser ist, klüger ist als ich, entweder um Rat oder um Trost oder um Schutz. Also auch da kommt unser frühes Gottesbild hin. Ich für mich bin zu einem Ergebnis gekommen, dass ich Mutter, Vater, Gott nicht mehr sagen kann, weil es einfach schlichtweg nicht mehr passt, sondern ich glaube, mein Gottesbild ist, dass es keinen Gott in der Form für mich gibt, sondern für mich gibt es Göttlichkeit. Alles ist göttlich, alles wächst und alles entwickelt sich. Und obwohl ich in Demut vor der Größe der Göttlichkeit in allem stehe, weiß ich wohl, dass ich Teil dieser Göttlichkeit bin, wie jeder von uns Teil dieser Göttlichkeit ist. Tja, und wie nennt man das jetzt? Manchmal nannte ich das zum einfachen Erklären Gott oder Mutter, Vater, Gott in meinem Fall. Aber eigentlich stimmt das nicht. Das glaube ich nicht. Nicht mehr. Ich war die erste weibliche Ministrantin in Bayern. Ich habe meine Bibel ein paar Mal gelesen. Ich war mal eine Weile richtig fit in Bibelzitaten und im Neuen Testament. Und trotzdem ist es eine Sache, die mehr und mehr eine Distanz von mir bekommt. Also deshalb für dich auch zu schauen, was ist dein Gottesbild? Was kannst du sagen? Warum beten wir? Es ist ja auch in unserem Kulturkreis häufig so, dass wir damit eine Demut ausdrücken, eine Wachsamkeit ausdrücken, ein Ziel ausdrücken, eine Richtung ausdrücken, die wir haben. Und das wird als arrogant gesehen, vielleicht auch als ketzerisch, wenn man sagt, alles ist göttlich. Und ja, es ist ein anderes Gottesbild. Auch hier die Frage, was ist Jesus für mich? Kann er ein weiser Meister sein, den ich schätze und der hier gelebt hat und viele Dinge geschaffen hat? Oder ist es der Sohn Gottes? Auch das ist eine Entscheidung, die jeder von uns selber treffen muss. Aber in diesem Monat geht es darum, sich anzuschauen, was glaube ich eigentlich? Was glaube ich wirklich? Von was bin ich überzeugt? Was hat sich für mich bewiesen? Wir kommen zum Glauben durch unser Elternhaus. Doch so, wie wir aufwachsen. Wir wachsen hinein, ob es jetzt ein jüdischer, ein muslimischer, ein atheistischer, ein christlicher, ein was immer es sonst noch gibt an diversen Möglichkeiten. Und da gibt es genug. Es gibt alleine im afrikanischen und indianischen Raum unglaublich viele unterschiedliche Aspekte. Und das haben wir aufgenommen. So wurden wir erzogen. Wir sind nicht, es gibt natürlich auch Menschen, die im Erwachsenenalter ihr Gottverhältnis ändern, aber oftmals ist es so, dass man es entweder in einer Hochzeit tut, dass man sagt, man möchte zu demselben Glaubensgruppe gehören, weil es auch eine Gemeinschaft ist und man möchte zu dieser Gemeinschaft gehören. Und dann gibt man etwas, was man vielleicht glaubt, auf, um es anzupassen an etwas anderes. Ob das jetzt ganz authentisch Leben ist, ich weiß es nicht. Ich würde eher sagen, nein. Aber trotz allem ist es etwas, was getan wird. Also die Frage, die sich für uns stellt, ist das Wissen, weiß ich, wo mein Gottesbild herkommt, habe ich das verändert, empfinde ich das immer noch so, empfinde ich das immer noch so richtig. Aus diesem Gottesbild entsteht auch unser Verhältnis. Also wir haben ja von den Todsünden gehört, wir haben von der Erbsünde gehört, die ja offensichtlich gleich passiert, egal wie frisch du geboren bist, was natürlich damals andere Gründe hatte, warum sie erfunden wurde, weil die gab es ja nicht von Anfang an, sondern die wurde dazu gemacht, damit man gleich sich schuldig fühlt, was auch wieder andere Gründe hatte, warum das so gewesen war damals. Und da hängen wir noch manchmal dran. Also ein Ehegelübde, bis dass der Tod euch scheidet zum Beispiel, ist auch so eine Sache, ist ein Gelübde, das man geben kann. Ich kann nicht versprechen, dass ich mit einem Mann bis zum Ende meines Lebens zusammen bin. Ich kann versuchen, es zu tun, aber versprechen kann ich es nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns verändern. Ich weiß nicht, ob wir gemeinsam uns entwickelt haben oder einen Weg zusammen gehen wollen. Und dadurch kommen dann diese Schuldgefühle, der ist schuld und der ist schuld. Und und das kommt auch aus unserer Religiosität, aus diesem Gefühl, wie wir aufgewachsen sind. Es muss einen Schuldigen geben. Und wenn es keinen Schuldigen gibt, dann bin ich schuld. Ich will aber nicht schuld sein. Diese Tiefe reinzuschauen, ist ein Gespräch wert, auch unter Freunden, auch innerhalb der Familie. Es gibt bestimmte Dinge, die man in der Religiosität mitbekommt, wo man sich denkt, ich glaube den Teil, aber den Teil glaube ich nicht. Und kann ich einer Religiosität angehören, die in erster Linie männlich geprägt ist oder von männlichen Wesen geführt und geleitet wird? Und fühle ich mich da als Frau aufgehoben und werde ich dort vertreten? Und ist das, was da ist, auch das, was ich will? Es wird uns immer wieder gesagt, und gerade im spirituellen Thema lesen wir das häufig, dass Zeit und Raum nicht existieren, sondern dass wir das brauchen, um für unsere menschliche Erfahrung hier zu funktionieren. Das ist echt schwer, das zu verstehen. Also mein Verstand hat das zwar auch gehört, sagt aber, okay, ja, Mai, was soll ich dazu sagen? Bestimmte Dinge akzeptiere ich jetzt erstmal und schau mal, was dann damit ist. Dieses Zeit und Raum habe ich allerdings einmal wirklich erleben dürfen, was ich sehr faszinierend fand, und da habe ich es verstanden, was das bedeutet, obwohl ich es trotzdem nicht richtig verstehe. Ich bin sicher, du weißt, was ich meine. Also das Erahnen, ich bin in eine Erahnungsecke gekommen, aber noch nicht ganz in die tief verstandene Seite. Als junges Mädchen, ich weiß ich noch, war ich sehr unglücklich. Mein Vater war Alkoholiker, das ist alles verheilt und alles gut. Aber das hat eben meine Kindheit sehr geprägt. Und ich weiß noch, ich war irgendwie 13 oder 14, da lag ich im Bett und habe fürchterlich geweint, weil ich noch 5 Jahre hatte, bis ich 18 wurde und ausziehen konnte. Und in dieser Nacht träumte ich von einer erwachsenen Frau, die zu mir kam an mein Bett und meine Hand hielt und mir sagte, es wird besser, wenn du älter bist. Es wird besser, wenn du älter bist. Und das hat mich beruhigt. Das hat mich enorm beruhigt damals. Und es hat auch die nächsten Jahre leichter gemacht für mich. Vor ungefähr 10 Jahren oder so hatte ich einen Traum. Da war ich um die 50. Und in diesem Traum ging ich ans Bett von einem Kind und nahm ihre Hand und sagte ihr, es wäre besser, wenn du älter bist. Das war so ein rührender Moment, wie ich da saß. Und wie ich dann aufwachte, wusste ich, ich saß neben mir selbst. Ich bin diesen Weg gegangen von meiner Zukunft in meine Vergangenheit und habe mich selbst getröstet. Und immer wenn ich darüber rede, entsteht immer noch so eine gewisse Rührung darüber, dass es möglich war und dass es möglich ist. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, nicht nur ein Leben zu leben, parallel. Ich glaube, wir leben mehrere Leben. Ab und zu habe ich das Gefühl, ich lebe irgendwo ohne Haare. Da habe ich eine Glatze. Ich spüre genau, dass ich da eine Glatze habe, weil ich in diesem Leben so an meinen Haaren rumfummel und mich das so Haare irgendwie sehr anstrengend für mich sind. Die ganze Idee von Haar ist sehr anstrengend für mich. Und ich glaube, dass es ein Parallelleben von mir gibt, wo ich keine Haare habe, wo ich dieses ganze Problem, in Anführungszeichen, nicht mehr habe und mich darum nicht mehr kümmern muss. Also es gibt dann so gewisse Momente, wo ich auch erspüre, irgendwo anders zu sein, in einer anderen Art von Sein und dann aber doch gleichzeitig dieses habe. Das passiert nicht oft, also es ist keine Krankheit oder ich habe keine Halluzinationen oder das ist ein vages Erspüren, was hier so auf der Seite funktioniert und von dem ich weiß, dass ich auch nicht näher nachschauen will, denn dieser Aspekt von mir, der mit diesem Leben beschäftigt ist, will weiterhin mit diesem Leben beschäftigt sein. Und deshalb kümmere ich mich auch um dieses Leben. In unserem spirituellen Sein gibt es einen heiligen Raum. Der heilige Raum ist das, was mich umgibt. Das ist mein Körper, das ist meine Umgebung, mein energetisches Feld und das ist auch unsere, was wir so Aura nennen. Die Aura zu erkennen ist eigentlich ziemlich leicht. Das heißt, es braucht ein bestimmtes Lichtverhältnis dazu. So ein bisschen im Halbschummrigen ist es einfacher. Und man schaut eine Person so halbschräg an. Man schaut also so ein bisschen weg und schaut, was. Und dann ergibt sich um den Kopf herum meistens so ein Leuchten. Das erkennt man gut, wenn der Hintergrund auch ein bisschen dunkler ist, dass man einen Unterschied sieht. Und das kann man ausprobieren. Also nicht genau hinschauen, sondern immer so ein bisschen auf die Seite schauen. Das erkennt man auch oft an Bäumen, also damit kannst du anfangen. Bäume haben ein sehr starkes Energiefeld. Wenn man es nicht sieht, ist es auch nicht so schlimm. Ich sehe es nicht in Farbe, für mich ist es nur ein Leuchten. Dann sehe ich es manchmal weiter weg, größer oder näher. Besonders wenn es um etwas, ich merke oft, dass es wächst bei jemandem, wenn es etwas klarer wird, wenn man sich wirklich ausdehnt. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass man es kann oder nicht kann. Ich kann viele Dinge nicht, was viele Leute im spirituellen Leben können. Ich kann zum Beispiel nicht erahnen, wie es jemand geht. Am Anfang meines spirituellen Wachstums wollte ich die Probleme anderer Leute kennen und habe gedacht, es gehört zum spirituellen Wachstum dazu, dass du das dann weißt. Und ich habe damals meinen früheren Lehrer gefragt und habe gesagt, was kann ich denn machen, dass ich die Probleme anderer Leute erkenne? Und dann schaute er mich an, es war gechannelt, Zarathustra, übers Channeln erzähle ich gleich noch was. Und dann schaute er mich an und sagte, es geht nicht darum, dass du die Probleme anderer Leute erkennst. Es geht darum, ihr Potenzial zu erkennen. Und es war für mich ein Wachheitsgefühl, dass ich gemerkt habe, ja, warum will ich, dass ich die Probleme der anderen Leute kennenlerne? Das war ein bisschen Macht, ein bisschen Gefühl von, guck mal, was ich kann, ein bisschen Angeberei, ein bisschen Arroganz, dass man lauter so Wünsche wie was Besonderes zu sein, guck mal, was ich kann. Und das geht's nicht. Es geht nicht darum, dass ich wie ein Wahrsager zu jemandem sagen kann, ich weiß, was deine Vergangenheit war. Das wissen die Leute schon selber, dazu brauchen sie mich nicht. Sondern es geht eher darum, das Potenzial zu sehen. Und das hat sich bewahrheitet. Und das ist, worauf ich schaue. Und das ist auch, was ich sehe. Und das ist auch, was mich interessiert. Channeling. Das ist immer so eine Sache, die ich gerne nochmal erklären möchte. Wir sind Seele und haben uns diesen Körper erschaffen, du und ich. Es gibt aber auch Wesen, die diesen Körper nicht benutzen wollten, die nicht in Lebensform gehen wollten, die aber trotzdem Unterstützung sein wollten. Und die haben mit einer anderen Person vor diesem Leben ein Versprechen, sind sie eingegangen. Das ist ein Pakt, ein Miteinander, wo derjenige, der lebt, ich mache das nicht, aber mein Freund L.D. Thompson zum Beispiel macht das, meine damalige Lehrerin Jacqueline Snyder hat das gemacht, Sheila Gillette macht das mit einer Gruppe, die heißt Theo, T-H-E-O, und die gehen in Trance, also sie leben, sie sind Menschen, gehen in Trance, verlassen ihren Körper und diese andere Wesenseinheit kommt und spricht durch den Körper. Das ist nicht einfach. Es hat damit was zu tun, dass man die Kontrolle, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wie das geht, die Kontrolle über seinen Körper komplett loslässt. Also angenommen, ich bin der Fahrer in meinem Auto, setze ich mich auf den Rücksitz und jemand anderer fährt mein Auto, also fährt mein Körper. Dieser andere, der reinkommt, kommt in einen bereitgestellten Körper, der auch kontrolliert werden will. Unter anderem die Blase, die Atmung, die Stimmbänder, dass er nicht vorfällt und zurückfällt. Also das sind alles Dinge, die kontrolliert werden müssen. Und derjenige, der geht, muss auf den Grund seines Bewusstseins sinken. Also das Bewusstsein ist ja hier ganz klar. Und du gehst zurück so, dass du nichts mehr hörst, was deine Stimmbänder sagen. Du bist in der Lage, dich völlig zurückzuziehen. Man kann sich vorstellen, dass das nicht einfach ist. Das ist kein... Also wenn ich meditiere, dann höre ich Stimmen, also Worte oder Sätze. Das ist aber nicht Channeln. Das bedeutet, dass meine Intuition zu mir spricht oder meine Engel dadurch mit mir sprechen. Aber wenn ich channel, ist es für mich noch was ganz anderes. Für mich ist es eine heilige Angelegenheit, die mit dem größten Respekt behandelt werden muss. Und ich habe einige Channels erlebt, von denen ich gar nichts gehalten habe. Da, wo es die Information mir viel zu lasch war, viel zu lapidar, wir lieben uns alle und wir sind alle eins und wir beten für den Frieden. Das Channeling ist für mich ein weiser Meister, der ein enorm weiser Lehrmeister ist und der mir etwas beibringt, was ich nicht weiß, von dem ich aber spüre, dass es die Wahrheit ist. Wo alles in mir sagt, ja, ja, das stimmt. Und trotzdem, beim Channeln, wie bei allem anderen im Leben, gilt es zu überprüfen, ist das wirklich wahr? Selbst wenn ein Channel eine Weile sauber war, und ich erkläre das gleich, was das ist, heißt das noch lange nicht, dass der immer sauber bleibt. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Getränk und ein Strohhalm. Wenn ich einen sauberen Strohhalm habe, kriege ich das Wasser, was da in meinem Getränk, meinem Glas drin ist, sauber hinaus. Wenn der Strohhalm dreckig ist, kommt es wie durch einen dreckigen Filter. Also jemand, der channelt und wirklich channelt, in Trance geht, was es immer schon gab, die Geschichte ist voll von gechannelten Erlebnissen, sei es bei den alten Griechen wie im Alten Testament, das ist überall, gab es überall schon und wurde früher sehr verehrt und dementsprechend geschätzt. Wir sind im Zeitalter des Verstandes, da ist es Hokuspokus und wirres Zeug. Wenn man sich mal das eine Weile von jemandem Guten angehört hat, dann ändert man seine Meinung, aber trotz allem, jeder hat seine eigene, Gott sei Dank. Also das bedeutet, dass jemand, der channelt und am Anfang sauber ist, er hat auch eine Persönlichkeit. Man kann sich vorstellen, wenn man ein guter Channel ist, kommen Leute auf einen zu, die einen bewundern, die das toll finden, die sagen, oh Gott, ich will in deinem Dunstkreis sein. Und dann beginnt diese Guru-Situation. Das ist das ganz Ungesundeste, was es gibt im spirituellen Wachstum, weil man sich an jemanden nähert, von dem wir wissen oder glauben oder hoffen, dass er es besser weiß. Und derjenige ein leider ungesundes Selbstbewusstsein hat. Das heißt, er möchte oder sie möchte, dass man sie bewundert, weil sie sich selbst nicht bewundert und schätzt. Sie möchte, dass man in dieser Gruppierung zusammen ist. Sie möchte Macht. Er möchte Unterstützung oder hübsche junge Frauen, mit denen er schlafen kann. Also gibt es einen Haufen Zeug, wo man wirklich aufpassen muss. Ich finde, die Zeit der Gurus ist vorbei. Man kann sich Unterstützung holen, man kann inspiriert werden von jemandem, aber wenn man jemandem folgt, ist man auf jeden Fall auf dem falschen Weg. Das ist mein Weg, den ich gehe. Ich kann als spirituelle Lehrerin jemand sagen, in der Ecke würde ich mal schauen, das sieht nach dem Weg aus. Den bin ich auch gegangen, der ist ganz praktisch, schau mal. Und dann muss ich mich zurückziehen. Dann geht es darum, dass derjenige seinen Weg geht und seinen Weg geht, nicht meinen geht, den gehe ich schon. Also da auch zu schauen, also um zurückzukommen, dass jemand, der mal gut war oder in den ganzen Sekten oder Gruppierungen gibt es immer ein paar Wahrheiten. Es ist ja nicht alles falsch, was gesagt wird, das darf man nicht unterschätzen, sondern es gibt immer ein paar Wahrheiten, ein paar Dinge, die wirklich toll sind, die einen berühren, wo man sagt, ja, das ist richtig, aber dann wird es schwammig und wenn es dann beginnt nach Folge mir, du musst deine Freunde verlassen, deine Familie verlassen, dann wird es ganz, ganz schwammig und ganz, ganz gefährlich. Und da muss man halt einfach aufpassen. Es gibt auch Illusionen in der Spiritualität und die werden auch gerade in manchen Guru-Situationen sehr unterstützt. Also man ist dann halt noch nicht so weit oder man hat halt was noch nicht verstanden. Oder wenn man, gerade wenn es darum geht, dass man zum Beispiel, gibt es ja auch so Geschichten, wo man zuschauen sollte, wie der Partner mit jemand anderem schläft und wenn man das nicht versteht, dann ist man halt noch nicht so weit. Das ist natürlich eine grobe, grobe vermeintliche Erklärung von Erleuchtung. Das bedeutet einfach, dass wir mit jemandem eng verbunden sind und nicht wollen, dass er vor unseren Augen mit jemandem schläft, was ich finde völlig in Ordnung ist. Und das hat nicht damit was zu tun, dass man als hochentwickelter spiritueller Mensch dem entspannt zuschauen kann. Das bedeutet schlichtweg einfach, dass ich meine Gefühle da abgestellt habe und so tun muss, als wenn mich das nicht belastet. Also da gibt es, also gerade diese in der Spiritualität, diese Ideen, keine Gefühle mehr zu haben oder keine bösen Gedanken mehr zu haben, alles nur positiv zu sehen, das ist auch so ein Ding. Natürlich geht es darum, die Dinge auch zu betrachten, wie ich sie haben will, aber trotzdem, das weißt du sehr wohl wie ich, geht es darum, auch die Vergangenheit anzuschauen, Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, denn erst durch den Vergleich kann ich das ändern. Deshalb, wir werden immer Gefühle haben, es wird immer mal gelegentlich Rückfälle geben. Es geht nicht darum, dass wir uns von der Welt zurückziehen und nichts mehr ertragen können. Es geht auch nicht darum, dass wir nur noch umsingend in einer Ecke stehen und uns von Licht und Liebe ernähren. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Lebens. Der Sinn und Zweck des Lebens ist, wach zu sein. Zu wissen, warum ich etwas tue, was ich verändern möchte. Zu wissen, dass ich mein Leben selbst gestalte. Verantwortung zu übernehmen für was ich denke, für was ich sage und für was ich tue. Und wenn mir eines dieser drei nicht gefällt, das zu verändern. Der Sinn des Lebens ist auch am Ende des Lebens, in dieser Sterbephase. Und da kommen wir zur Reinkarnation. Wenn wir geboren werden, in ein neues Leben geboren werden, haben wir uns Seelenhausaufgaben mitgenommen, darüber sprachen wir schon in Level 1, um zu schauen, was ich erleben will. Wenn ich herausgehe, entscheide ich mich am Schluss, was ich ins nächste mitleben will. Ich kann reinkarnieren, ich kann es aber auch nicht. Ich glaube, dass es mehr als einen Planeten gibt, wo man das machen kann. Und die Wachheit, je klarer ich bin, ich kann also am Ende meines Lebens auch, statt dass ich alles Stück für Stück, wir sprachen ja schon im letzten Modul davon, dass ich alles Stück für Stück ablaufen lasse, also sprich meine Beine funktionieren nicht mehr 5 Jahre vorher, bevor ich sterbe, dann funktioniert mein Hirn nicht mehr 2 Jahre vorher, also die Kontrolle loszulassen. Wir haben ja im ersten Modul, im Level 2 darüber gesprochen. Das geht auch anders. Man kann seinen Körper eben auch aus seinem Körper austreten. Es muss nicht mit riesigen Schmerzen und großem Drama verbunden sein. In unserer Gesellschaft ist das, was wir uns anschauen. Sterben ist in den ganzen Krimis immer mit großem Drama verbunden. Und wir sehen den Tod nicht mehr als angenehmes Rausgleiten, was eben möglich ist. Und die Frage ist, glaubst du, dass es möglich ist? Und möchtest du das, dass das so geht? Wenn wir allerdings glauben, dass das Leben nur ein Rollwagerl und Alzheimer ist, dann werden wir uns dorthin, wenn wir Pech haben, dorthin entwickeln. Und damit sind wir auch schon beim Thema von unseren Gedanken. Also wir redeten ja vorher über positiv denken. Natürlich beeinflussen unsere Gedanken unser Leben, weil unsere Gedanken beeinflussen unser Handeln. Also wenn ich rumgehe und denke, alle Leute sind blöd, nur ich nicht, behandle ich alle Leute dementsprechend, wäre relativ arrogant in dem Weg dabei und erschaffe mir ein Leben von dummen Leuten um mich herum, wo ich die einzig Gescheite bin. Das ist machbar und manche machen das auch. Früher dachte ich auch, ich bin die einzig Gescheite. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich die Welt anzuschauen und zu erkennen, dass jeder von uns enorm weise ist und sein Leben nach seinen Erfahrungen und nach seinen gestalterischen Möglichkeiten gestalten will. Manchmal schaue ich irgendwo hin und denke mir, tja, der ist noch nicht so oft da gewesen oder die ist noch nicht so oft da gewesen, weil manche von uns das Leben halt auch auf einem Level beginnen, was sehr viel anstrengender ist, wo es nur noch ums Überleben geht oder wo es nur um die Sexualität geht oder wo es ums... Das ist ein sehr anstrengender Bereich, der sich eben dann entwickelt. Der kann sich innerhalb eines Lebens entwickeln, der kann aber auch diverse andere Zeiten brauchen. Wir erinnern uns an die Chakra-Geschichten, wie diese unterschiedlichen Levels sind. Und so ist es eben auch. Unser Wunsch ist es, mit einem transzendenten Gehirn, also das Göttliche in allem zu sehen, dass hier viel just a story ist, viel Drama, sich da rauszulösen aus diesem Drama, trotz allem aktiv im Leben zu sein, in der Art und Weise, wie wir uns das wünschen, und diesen inneren Frieden zu haben und unser eigenes Leben zu vertrauen, mir selbst zu vertrauen. Du bist diejenige, die am meisten über sich selbst weiß. Niemand sonst weiß, wie du bist, so gut wie du selbst. Du weißt, wie dein Körper funktioniert, du weißt, wie du denkst, du weißt, was du brauchst. Das weißt du sehr genau. Manchmal sind wir überrascht. Unser Körper wird plötzlich krank, wir wissen nicht, was passiert. Und dann müssen wir uns dem annähern. Was will mir mein Körper damit sagen? Was brauche ich? Ist jetzt vielleicht meine Zeit gekommen, um zu sterben? Es ist leider so, dass viele Sachen am Ende eines Lebens gemacht werden, weil man glaubt, man geht zur Heilung, aber man geht zum Abschied. Wie meine Mutter sehr krank wurde, sie war im Krankenhaus und machte sich große Sorgen, ob sie sterben wird. Und dann habe ich sie gefragt, Mama, bist du fertig? Und dann sagt sie, sie weiß es nicht. Dann sage ich, doch Mama, du weißt es. Es ist dein Körper, deine Seele, du weißt es. Und dann habe ich sie wollte das dann wissen, dann habe ich sie durch eine Meditation geführt und es ist ganz einfach, man sagt, entspann dich, spür in dich rein und dann, wie sie ganz entspannt da lag, ruhig atmete, fragte ich sie, bist du fertig mit diesem Leben? Dann war so Pause, 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 plötzlich machte sie die Augen auf und sagte, nein, ich bin noch nicht fertig, ich werde noch ein paar Jahre leben. Das war vor 12 Jahren. Sie lebt noch. Also wir wissen genau, ob es vorbei ist. Aber unsere Angst, und da sind wir wieder in dem Modul 1, in diesem Level 2, unsere Angst mag uns sagen, oh Gott, ich will nicht sterben, ich will aber dieses Medikament, diese Prozedur, das noch machen, diese Operation. Und dadurch erschweren wir uns dieses Gehen. Die Möglichkeit zu wissen, ob wir fertig sind, ist uns allen gegeben. Das glaube ich fest. Karma ist ja auch so eine Sache. Es hat so eine Weile gedauert, bis ich da das Gefühl hatte, ich verstehe jetzt, was das ist. Für mich ist Karma keine Strafversetzung. Ich habe ja eine Weile mich mit dem Buddhismus beschäftigt und habe da den Eindruck gewonnen, dass die Idee ist, dass man so oft wiederkommt, bis man fertig ist, bis man das alles verstanden hat, bis man erleuchtet ist und dann braucht man nicht mehr herzukommen und das ist das Ziel. Das wird jetzt bedeuten, für mich, wenn ich das so interpretiere, ich bin strafversetzt. Also irgendjemand hat zu mir gesagt, da geh da hin und weh, du kapierst es nicht und wenn du fertig bist, dann brauchst du nicht mehr gehen. Das empfinde ich nicht. Ich habe mal im Dalai Lama zugehört, wie er erzählt hat von einer Geschichte von einem Mönch, einem älteren Mönch, der ihn mit ihm sprach und ihn gefragt hat, wenn er früher angefangen hätte mit seinem Meditationstraining, ob er dann schon weitergekommen wäre. Er hat wohl sehr spät erst angefangen, wohl erst mit 40 sich damit zu beschäftigen. Und dann sagte der Dalai Lama damals, ja, wenn du früher angefangen hättest, wärst du jetzt schon weitergekommen. Und am nächsten Tag hat sich der alte Mönch umgebracht. Das hat der Dalai Lama erzählt, er hat geweint, wie er das erzählt hat. Und es war eben der Wunsch des alten Mönches, nochmal zu inkarnieren, früher anzufangen, um weiterzukommen. Ich glaube, Karma ist Ursache und Wirkung. Also ich mache etwas, ich bin unhöflich zu Leuten, dann sind Leute unhöflich zu mir, wie man auf Deutsch so schön sagt, wie es im Wald ist. Wie man in den Wald reinschreit, so halt's hinaus. Und ich kann das in meinem Leben sehen, weil ich früher in meinem Leben sehr viel anstrengende Leute um mich herum hatte, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich sehr anstrengend war und die Stück für Stück verschwunden sind. Immer wenn ich etwas verstanden habe, ist diese Personengruppe verschwunden. Ja, das ist ja das Spannende daran, dass wenn wir uns entwickeln, wach werden, was Erleuchtung ist, wach zu werden, bewusst zu sein und wir immer wacher werden, unser elektromagnetisches Feld sich ändert, unsere Schwingung sich ändert, wir natürlich auch andere Sachen anziehen. Und in so einem Fall, wie ich das bei mir erleben durfte und auch bei vielen anderen meiner Freunde erlebt habe, gibt es eben bestimmte Dinge, die tauchen dann nicht mehr auf. Wenn wir etwas lernen und es verstanden haben, passiert es in der Regel noch einmal, dass es wiederkommt, so in einer besonderen Variation, um mal nachzuschauen, ob wir es kapiert haben. Haben wir es dann kapiert, ist es eigentlich dann erledigt. Es mag sein, dass es irgendwann später nochmal kurz hochkommt, aber da schauen wir einfach nur nach. Ist so ein bisschen wie, wir sind vom ersten Stock in den zweiten Stock gezogen, vom dritten in den vierten, vom vierten in den fünften, im fünften haben wir eine schöne Dachterrasse und plötzlich stinkt es im Keller. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich schaue runter, was im Keller los ist oder bleibe auf der Dachterrasse und sage, ich gehe da nicht mehr runter. Ich war da unten, da gehe ich nicht mehr hin, ist mir scheißegal. Ich bleibe auf meiner Dachterrasse und was passiert? Da unten platzt ein Rohr und irgendwann stinkt es hoch und da muss ich doch runtergehen. Also das heißt, wenn in meinem Leben was passiert, was mich erinnert an früher und was hochkommt im Jetzigen, schaue ich nach, was der Grund ist. Und in der Regel ist es immer irgendwas, was ich noch nicht betrachtet habe, was ich noch nicht gesehen habe, was ein bisschen noch Unterstützung braucht. Dann richte ich das, schaue mir das nochmal an und fahre mit dem Aufzug wieder auf meine Dachterrasse. Ich muss nicht mehr Stück für Stück mühsam, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter, sondern ich bin da wieder. Also wenn wir uns das so anschauen, was Wachheit bedeutet, wirklich Erleuchtung für mich bedeutet, es bedeutet nicht, umsingend rumzuspringen und nichts mehr zu spüren. Es bedeutet, dass ich wach bin, dass ich alles sehe, alles erkenne, es erspüre, bewusst bin und trotzdem aber auch diese entspannte innere Freude haben kann. Und deshalb ist Karma für mich nicht eine Strafversetzung, sondern Karma ist für mich immer, ich entschließe mich für ein Leben auf der Erde, weil hier auf der Erde das schon enorm spannend ist. So viele Sachen können wir hier erleben, in so kurzer Zeit. Wir können, in 5 Sekunden kann sich das Leben drehen. Und deshalb ist das Leben auf der Erde so enorm bereichernd, weil wir in dieser relativ kurzen Zeit sehr viel erschaffen können. Unsere Gedanken erschaffen unser Leben. Deshalb schauen wir uns ja diese Gedanken so sorgfältig an. Was denke ich die meiste Zeit? Was glaube ich eigentlich die meiste Zeit? Wo erlebe ich mich die meiste Zeit? Denn durch dieses wirkliche Erkennen von mir selber, und wir haben schon mal darüber gesprochen, es braucht den Verstand, um wach zu werden, weil unser Verstand uns unterstützt im Wachsein, in seinem, obwohl er reduziert wird auf seine bestimmte Aufgabe, kann er das große Ganze sehen und sich am großen Ganzen erfreuen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir Schwingung sind und in dieser Schwingung bewegen wir uns. Manchmal sind wir, das weißt du ja, wir haben es schon oft besprochen, auch zu oft in der Vergangenheit oder in den Angelegenheiten alterer Leute oder wir kümmern uns um Dinge, die uns nichts angehen. Das heißt, unser Sein ist dann so ein bisschen ausgefranst am Eck, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass du Aspekte von dir irgendwo verlieren kannst. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man in die Ecken wieder gehen soll, wo man Schmerzen hatte und so Aspekte von sich zusammensammeln kann. Das ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bin Seele und ich kann nicht Teile von mir irgendwo verlieren oder die liegen dann rum und die muss ich dann wieder zusammensammeln. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ich glaube aber, dass wir manchmal ein bisschen zu ausgefranst sind, weil wir uns um zu viele andere Sachen kümmern und es ganz gut ist, wenn man sich mal wieder so zusammenholt. Und da mache ich manchmal, wenn ich merke, ich bin so ausgefranst, dass manchmal passiert es, wird schon lange nicht mehr, aber früher oft, wenn ich Workshops gehalten habe, dann hatte ich so das Gefühl, ich habe mich so sehr ausgedehnt und bin nicht in mir. Und das habe ich jetzt sehr viel mehr. Also ich bin jetzt sehr viel mehr in mir und verliere mich auch nicht. Früher war das häufiger so. Da musste ich mich dann wieder zusammenholen. Da musste ich auch wenn ich jetzt irgendwas gemacht habe oder irgendwo war, mich oft mit einer Zeremonie wieder zurückholen. Also nicht zurückholen, sondern einfach wieder zusammenholen. Das ist das eigentlich, was es besser macht. Und vielleicht brauchst du auch, wenn du viel Arbeit hast, die du mit anderen Leuten verbringst, viel Unterstützung bist für andere, braucht es manchmal auch so ein Abtrennen, dass du bei dir selber bleibst. Also wir sind ja verbunden mit Menschen und dann gibt es oft so, so wie Schnüre, die zueinander sind. Manche fließen weich und sind angenehm und das ist die Liebe, die verbunden ist. Und manche saugen auch und bei manchen wird auch gezerrt. Du kannst zum Beispiel in dich gehen und zu schauen, wo in mir, wenn du eine bestimmte Person im Auge hast, wo in mir sind wir verbunden. Und dann schaust du, wo das ist und dann stellst du dir eine Schere vor, mit der du das durchschneidest und liebevoll wieder zurückgibst. Und heilst das und sagst, nein, ich bin nicht bereit, dass da weiter an mir gesaugt wird. Das ist die Distanz, die ich hier halten will. Ich schätze dich, ich ehre dich. Also nicht in Wut zurückschicken, das funktioniert nicht, sondern bestimmt, aber klar. Und dann schau, was es da noch braucht. Da braucht es manchmal so ein, was immer es braucht. dein Körper wird dir sagen, was es braucht. Und dann, je nachdem, wo es ist, du hast es vielleicht an den Schultern, du hast es vielleicht im Kopf, im Nacken, in deinen Sexualorganen, egal wo es ist. Und du am Bein manchmal klebt es fest und macht es so, dass es wieder sauber wird, dass es sich wieder wie du anfühlst. Du kannst am Schluss auch sagen, was ich früher oft gemacht habe, ich hole alle Aspekte von mir zurück. Ich hole alle Aspekte von mir zurück. Dann gab es oft so ein Zucken, da habe ich richtig gemerkt, dass da sowas, was da so zusammengekommen ist. Ich habe seit vielen, vielen Jahren Hausaltäre. Und ich blende dir mal ein paar Fotos ein, damit du siehst. Also das war mein erster Hausaltar. Der war blau. Ich habe damals die Farbe blau sehr geschätzt und habe sehr viel gemacht. Ich habe mich als Liquid Blue empfunden, als das, was mich ursprünglich ausmacht. Und deshalb war alles blau. Der war sehr voll, da hatte ich alle möglichen Sachen drauf. Ich habe mich sehr viel mit indianischen Sachen beschäftigt. Das siehst du dort auch. Meine heilige Pfeife war da. Ich habe sehr viel mit Engeln gemacht. Also alles war dann zusammen. Später wurde der Hausaltar dann ein bisschen simpler, einfacher, nur eine Kerze, ein Bild, mein Salbei natürlich, den ich immer gebraucht habe. Und deshalb würde ich dir auch vorschlagen, falls du es nicht schon hast, mach dir einen Hausaltar. Mach dir so, wie du willst. Das muss jetzt nicht, ich sage dir nur mein Beispiel, meine Hausaltäre haben sich entwickelt im Laufe der Zeit. Ich habe immer noch einen. Und das ist dieser heilige Platz. Gerade wenn du noch keinen richtigen heiligen Platz irgendwie etabliert hast mit dir und in dir, ist das gut, ein Ritual zu entwickeln. Meins war, ich setze mich hin, ich nehme mein Salbei, zünde mir erst eine Kerze an, spreche ein inneres Einleitungsgebet, zünde mir mein Salbei an, lass den Rauch um mich herum mit meiner Adlerfeder, die ich mal geschenkt bekommen habe, und dann stimme ich mich ein. Ich mache meine Chakrenübungen, also die im Kreisel oder pulsierend, und hole mir den ganzen Körper in ein schwingendes System zurück. Und dann bin ich in der Stille, spüre meinen Körper ein, mache vielleicht Bodyblessing, indem ich meine Hände, Finger halte und bleibe da so lange, wie ich will, erfreue mich an mir selber und verabschiede mich dann und gehe dann raus. So ein Hausaltar hilft dir, die Dinge, die dir wichtig sind, auch mal anzuschauen. Du kannst ein paar der Übungsblätter, Dinge, die du gelernt hast, da drauf tun. Vielleicht warst du auf Reise und hast was mitgebracht, Bilder deiner Familie, was immer du magst. Aber so etwas zu erschaffen, ist wirklich ein schöner Platz, der dich daran erinnern wird, dass du für immer bist, was dein Ziel ist, was dein Wunsch ist und was du leben möchtest. Hab einen schönen Monat.